For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Die Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern, die sind vorbei, aber die Debatte über die Konsequenzen für die Politik im Rest des Landes und vor allem für die Bundespolitik und für die Ampelregierung und natürlich für Olaf Scholz, die hat gerade erst begonnen. Und wir wollen heute mal uns fragen, was man denn aus den Ergebnissen in Thüringen, in Sachsen und jetzt in Brandenburg ableiten kann. Was sagt uns zum Beispiel die hohe Wahlbeteiligung dort? Was die vielen Stimmen für die AfD oder das Bündnis Sarah Wagenknecht? Und hat das denn tatsächlich alles irgendwie wirklich was mit Olaf Scholz und der Ampelregierung zu tun? Darüber möchte ich heute mit einer Frau sprechen, die unter anderem sagt, und das ist, fand ich interessant schon vor ein paar Wochen, deshalb wollte ich unbedingt auch sie heute zu Gast haben, dass die Menschen im Osten höhere Ansprüche an die Demokratie haben als die im Westen und dass die Menschen im Osten halt, wenn sie frustriert sind, trotzdem wählen gehen, während die Menschen im Westen, und das ist, glaube ich, ein Befund, der stimmt, dann eben einfach nicht mehr wählen gehen. Und diejenige, die das sagt, die weiß, wovon sie spricht. Ihr Buch Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR, ist ein Bestseller geworden. Ich glaube, 2023 erschienen, immer noch natürlich zu haben. Ich freue mich sehr auf die Historikerin, die Autorin und auch die Journalistenkollegin, Katja Heuer, liebe Frau Heuer, schön, dass das geklappt hat. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, Ihr erster Eindruck zur Wahl in Brandenburg, ganz aktuell, was das Erste, was Ihnen da so in den Kopf gekommen ist, als Sie die Ergebnisse gehört haben?
Ein Stück weit Erleichterung, einfach dadurch, dass der Ministerpräsident Dietmar Woidke einen sehr, sehr positiven Eindruck auf meine, sozusagen meine Brandenburger, zu denen ich mich auch dazu zähle, über die letzten Jahre und jetzt ja schon über 10 Jahre sozusagen gemacht hat. Und ich glaube, es hätten ziemlich viele sehr, sehr schade gefunden, wenn er gegangen wäre. Und also das habe ich in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass die Leute, egal was sie für eine Partei fast wählen, selbst viele von den AfD-Wählern immer wieder sagen, aber den Woidke, den will ich trotzdem haben. Und deshalb hat er ja auch alles darauf gesetzt. Also meine Reaktion gestern war dann erstmal gut, dass er sozusagen bleibt, weil das sowohl für das Land als auch, ich glaube, für die Stimmung in Brandenburg eine gute Sache ist.
Und anders als viele andere Beobachter hat Sie die hohe Wahlbeteiligung anscheinend gar nicht überrascht, ne?
Nee, das hat man ja auch in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen auch schon gesehen, dass die Leute wirklich denken, es geht hier um was und die müssen sozusagen ihre Stimme abgeben, entweder so oder so. Man hat das ja auch gesehen, dass die Nichtwähler sozusagen ja doch eine ziemlich entscheidende Rolle gespielt, also die ehemaligen Nichtwähler doch eine ziemlich entscheidende Rolle gespielt haben. Und von daher war das jetzt nicht überraschend in der Hinsicht, als dass das die Stimmung, die ich so mitkriege, wenn ich durchs Land reise, doch widerspiegelt.
Sie haben geschrieben, und das müssen Sie ein bisschen erklären, weil nicht alle diesen guten, sehr guten Text gelesen haben, Sie haben geschrieben, dass die Ostdeutschen höhere Ansprüche haben in die Demokratie als die Westdeutschen. Wie meinen Sie das?
Ja, das klingt erstmal ein bisschen paradox, weil das ja doch der landläufigen Meinung etwas entgegenläuft, dass eben diese Demokratieverdrossenheit, die angeblich hier ja immer wieder hervorgehoben wird. Und ich glaube, dass man versteht das etwas falsch, glaube ich, wenn die Leute sich von den, sag ich jetzt mal, Mainstream-Parteien, von den sozusagen traditionellen Parteien abwenden, heißt das nicht unbedingt, dass sie sich von der Demokratie an sich abwenden. Und das ist auch ein Narrativ, was die Leute ziemlich aufreibt, sag ich mal, und das Ganze auch nicht besser macht. Was ich glaube, ist, dass zu DDR-Zeiten quasi so viele Leute sich ein Idealbild wirklich des Westens aufgebaut haben. Man hat ihn eben durch das Westfernsehen kennengelernt, durch Verwandte, die immer sozusagen irgendwie auch einen sehr, sehr positiven Eindruck natürlich von ihrer Lebenswelt hinterlassen wollten, also sprich ihren Wohlstand und die Freiheit, die sie im Westen genossen haben, eben dann auch sehr kommuniziert haben ihren Ostverwandten gegenüber. Jedenfalls war das dann sozusagen 1989 zu einer Situation aufgebauscht, wo sich viele Leute vorgestellt haben, man endet dann in so einer Art idealen Demokratie am Ende, in der die eigene Wählerstimme tatsächlich das hervorbringt, was man dann auch gewollt hat mit dieser Stimme. Und das klingt jetzt auch erstmal ein bisschen paradox. Ich meine, so funktioniert ja Demokratie theoretisch, aber wie viele Menschen gibt es in Deutschland und noch anderswo, die wählen und die eine Partei wählen und dann trotzdem irgendwo mit dem Ergebnis unzufrieden sind? Und das, glaube ich, wird im Westen einfach irgendwie als, sage ich jetzt mal, natürlicher Makel einer repräsentativen Demokratie angenommen, dass man nicht hundertprozentig das bekommt, wofür man eigentlich gestimmt hat. Und die Leute gehen dann trotzdem hin und wählen, weil die eben mit dem System auch aufgewachsen sind. Und man findet vielleicht nicht unbedingt alles gut, was die SPD oder die CDU macht. Aber grundsätzlich geht man trotzdem hin und stimmt für die Partei, die man so einigermaßen am besten findet. Und ich glaube, dieses Idealbild, was die Leute in der DDR vom Westen und von der westlichen Demokratie aufgebaut haben, die Enttäuschung daran, dass es eben nicht das Idealbild oder die Realität dem Idealbild nicht entspricht, hat sich dann, glaube ich, ziemlich schnell in den 90ern und frühen 2000er Jahren umgeschlagen in eine sehr, sehr höhere Wählermobilität. Also die Leute finden immer noch das Konzept der Demokratie an sich gut, sind aber doch mobiler und gehen dann entsprechend von den Parteien weg, wenn es dann doch nicht das ist, was sie sich erwartet hatten.
Also an sich ist das ein Protest gegen etwas, was man ja auch in Westdeutschland kennt, nämlich gegen ein Nicht-Funktionieren der Demokratie.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Ja, und das schlägt sich auch in den Umfragen wieder. Also wenn die Leute direkt gefragt werden, finden sie die Demokratie gut, dann sagen die meisten, die allermeisten, über 90% ja. Aber finden sie die Umsetzung der Demokratie gut? Und dann sieht man dann doch schon ziemlich viel niedrigere Ergebnisse. Und das ist im Osten ein deutlich größeres Gefälle. Also die Wahl gegen die etablierten Parteien ist, würde ich nicht als Wahl gegen die Demokratie an sich interpretieren.
Und das heißt eigentlich auch, das haben Sie auch geschrieben in einem anderen Text, dass wenn in Westdeutschland Menschen frustriert sind, dass die Demokratie nicht funktioniert, dass die dann tendenziell eher nicht hingehen zur Wahl. Das heißt, wenn die auch hingehen würden, dann hätten wir wahrscheinlich aus ihrer Sicht im Westen genau die gleichen Anteile für AfD, BSW, kann man vielleicht noch nicht sagen, aber vielleicht die ähnliche Anteile für die AfD wie im Osten?
Das ist schwer zu sagen, weil ja viele Leute, und das kenne ich aus dem Osten auch, jetzt nicht unbedingt, selbst die AfD wählen am Ende nicht unbedingt glücklich sind mit dieser Wahl. Also man hört das relativ häufig, dass man einfach nicht mehr so richtig weiß, wie man diesen Unmut kundtun soll und dann eben sozusagen auch unter Umständen mit zugehaltener Nase die AfD wählt, beziehungsweise das BSW. Und das, die Tendenz, glaube ich, ist im Westen nicht ganz so groß, obwohl wir ja da auch einen Anstieg der AfD und selbst des BSWs auch beobachten. Aber ich glaube, das gibt viele Leute, die dann sagen, mein Nichtwählen ist auch ein Zeichen. Und das wird, glaube ich, auch von vielen in den Medien oftmals nicht so wahrgenommen, dass eben auch Nichtwähler bewusst nicht wählen und nicht, weil sie Politik verdrossen sind, sondern auch, weil man damit was sagen möchte. Das höre ich auch hier in Großbritannien, wo ich lebe, auch immer wieder, wo auch die Wahlbeteiligung meist nicht so hoch ist. Vor allem, weil die Leute das Gefühl haben, es ist halt nur eine Entweder-Oder-Wahl zwischen zwei Parteien. Und da sind eben auch sehr, sehr viele Nichtwähler in den westlichen Systemen, die bewusst sagen, damit setze ich auch ein Zeichen und sage quasi, dass mir das Angebot nicht passt. Und das ist, glaube ich, im Westen etwas stärker ausgeprägt als im Osten, wo man das Gefühl hat, man möchte sich irgendwie ausdrücken, aktiv. Und dann doch eher sozusagen eine extreme Wahl betreibt als gar keine.
Und dann guckt man jetzt, das fand ich sehr interessant, habe ich mir jetzt angeguckt heute Morgen nochmal, die verschiedenen Altersgruppen und wie die gewählt haben. Und wir erinnern uns an die Bundestagswahl 2021, wo sich die Grünen und die FDP dafür gefeiert haben, dass sie die jüngeren Zielgruppen erreicht haben. Und wenn man sich jetzt Brandenburg anguckt, ich habe nur im Kopf die 16- bis 25-Jährigen, 16-Jährigen durften auch wählen. Und dann denkt man so, naja, das ist ja, wenn du jung bist, wählst du links oder grün. Nein. Also da ist tatsächlich, die Grünen haben immerhin 9%, also liegen dann über dem, oder 6% liegen also über dem Durchschnitt. Aber die mit Abstand meisten, nämlich 31%, haben die AfD gewählt von den 16- bis 25-Jährigen. Und ich glaube, die SPD sind bei 19%. Also da hat dieser Wojtke-Faktor gar nicht gewirkt. Und da muss man an einige Stimmen der AfD denken, die gesagt haben, wir sind sehr zufrieden, weil für uns spielt die Zeit. Wir haben jetzt die jungen Zielgruppen erreicht und wenn oben die älteren Zielgruppen rausgehen und die Jüngeren nachwachsen, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis wir stärkste Partei werden. Die Erklärung, die jungen Menschen, die, also die 16- bis 25-Jährigen, die haben ja die DDR gar nicht mehr erlebt. Ne? Und trotzdem sind sie jetzt offensichtlich so unzufrieden mit dem, was passiert, obwohl sie diesen direkten Vergleich oder diese Sehnsucht gar nicht hatten, dass sie dann trotzdem AfD wählen. Wie ist das zu erklären?
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
Das ist ja auch nur ein Faktor von dem, was da reinspielt. Wie gesagt, wir beobachten ja die gleiche Tendenz auch in Westdeutschland und eben auch in sehr, sehr vielen anderen Ländern. Also das ist nur ein Faktor, den ich jetzt auch nicht unbedingt sozusagen als den Alleinfaktor dahin stehen würde. Aber nochmal ganz kurz zum Wojtke-Faktor, der funktioniert auch bei 19% noch. Das ist auch immer noch höher als die Umfragen, die gerade auf der Bundesebene für die SPD sprechen. Also kommt auch bei jungen Leuten relativ gut an, aber der redet eben viel über Themen, die eher so die älteren Gruppen ansprechen. Also zum Beispiel Landwirtschaft ist ein ganz großes Thema in Brandenburg, und da ist er eben als studierter Landwirt, kommt er da sehr, sehr gut an bei den Leuten, die sich da in der Landwirtschaft betätigen, und das ist eben auch ein älteres Segment der Bevölkerung. Ich würde auch noch dazu sagen, ich habe mir heute früh auch nochmal die Altersstatistiken der Wähler angeguckt, das geht wirklich bis 60 hoch, dass die AfD gewonnen hätte. Also es ist interessant, dass das quasi nicht nur diese ganz, ganz jungen Jahrgänge sind, sondern eben auch die Leute, die so Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40 sind. Und ich glaube, das ist zu erklären in der Hinsicht, als dass natürlich jüngere Menschen größere Ängste für ihre eigene Zukunft haben. Und gerade bei sozusagen Jugendlichen, die ja, sage ich jetzt mal, sich nicht abschirmen können gegenüber den Sachen, die in der Gesellschaft schieflaufen. Also Stichwort öffentlicher Nahverkehr, den die jeden Tag benutzen. Wenn die auf ihren Spielplätzen oder draußen irgendwo rumhängen und dann eben wirklich die verschärfte soziale Situation wahrnehmen in ihren Städten und so weiter, die sind ja viel mehr diesen Kräften sozusagen ausgesetzt, auch der Überforderung der Schulen mit der Integration von Flüchtlingen und so weiter. Wenn die dann auf einmal in Klassen sitzen, die irgendwie 32, 33 Schüler drin haben, von denen viele kein Deutsch sprechen und die Lehrerin nicht weiß, was sie machen soll mit der Situation, die kriegen das ja alles viel direkter mit, und ich glaube, das ist auch ein Faktor. Und was auch noch mit dazu kommt, ist, dass sich ja sozusagen unsere Mittelschicht und was man so als das Establishment bezeichnen würde, sehr nach links gerückt ist über die letzten 20, 30 Jahre. Und dass natürlich dann die rebellische Reaktion, zu der man als junger Mensch immer irgendwie neigt, dann nicht sein kann, okay, ich mache jetzt genau das Gleiche wie meine Eltern und denke genauso, sondern dass auch so ein natürlicher Prozess ist, glaube ich, dass man dann auch so irgendwie rebelliert gegen die Politik, gegen den Status quo und gegen die Eltern. Und das ist dann jetzt in dem Fall rechts und nicht links. Also dieses Hin- und Her-Pendeln, das gab es schon immer. Und das spielt, glaube ich, auch hier mit einer Rolle.
Das ist ein guter Punkt, dass tatsächlich so, wenn das Aufbegehren der Jugendlichen, der jungen Menschen da ist und die Eltern aber tatsächlich dann plötzlich grün oder ganz links sind oder SPD, dass man sich dann was anderes sucht. Ich würde nochmal dieses Phänomen Wojtke verstehen, weil es auch mit Olaf Scholz vielleicht was zu tun hat oder vielleicht gar nicht. Ich habe nochmal geguckt, Umfragen. Es ist gar nicht lange her, dass die SPD in Umfragen in Brandenburg bei 17% lag. So. Und jetzt ist sie über 30%, tatsächlich stärkste Partei, mit dem Ultimatum des Ministerpräsidenten: Wenn ich nicht Nummer 1 bin, dann bin ich weg. Und das scheint offensichtlich viele Menschen auch dann zur Wahl gebracht zu haben. Ich stelle mir jetzt Olaf Scholz vor, der sagt, ach guck mal, wir sind auch gerade bei 15%, das geht in wenigen Wochen. Lässt sich das irgendwie vergleichen? Also gibt es irgendetwas, was Olaf Scholz jetzt diesem rasanten Wiederaufstieg von Herrn Wojtke lernen kann? In Klammern, das haben wir ein paar Mal schon gehört, dass er ja Olaf Scholz im Wahlkampf nicht eingesetzt hat, und auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, dass seine ehemalige Bildungsministerin keine geringere war als die Frau von Olaf Scholz, die sich dann irgendwann aus dieser Regierung verabschiedet hat, und anscheinend nicht, weil sie keinen Spaß mehr hatte an ihrem Job, also sondern weil es irgendwie nicht mehr ging mit diesem Ministerpräsidenten nicht.
Ja, also ich glaube, man kann schon auch für die SPD aus der Wahl lernen ziehen. Ich meine, ob Olaf Scholz jetzt mit dem ähnlichen Ultimatum Erfolg hätte, wage ich mal zu bezweifeln, weil das wirklich in Brandenburg tatsächlich ein Faktor ist. Und insgesamt im Osten, würde ich sagen, spielt halt die Persönlichkeit und die Glaubwürdigkeit der Politiker eine riesig, riesig große Rolle. Also da guckt man auch über die Parteigrenzen hinweg sozusagen. Und das ist gerade in Brandenburg, ich bin ja selber da aufgewachsen noch unter Und der Platzek so hauptsächlich, das ist wirklich immer ein Riesenfaktor. Die Leute sprechen vom Landesvater, so ganz normale Menschen quasi, die dieses Wort auch benutzen. Also das ist tatsächlich ein Faktor, würde ich sagen. Und der, glaube ich, auf der Bundesebene unterschätzt wird. Also wir hatten das ja in der letzten Bundestagswahl auch gesehen, dass sich die Parteien eigentlich eher für die unpopuläreren Kandidaten entschieden haben. Also wenn man zum Beispiel bei der CDU guckt, die hätten mit Söder, was auch immer man von ihm halten mag, aber die Umfragewerte waren deutlich höher als für Laschet. Man hat sich dann trotzdem aus parteiinternen Gründen sozusagen für Laschet entschieden und gegen Söder. Bei den Grünen lag auch Habeck in den Beliebtheitswerten vor Baerbock und man hat sich dann auch entschieden, sozusagen, das spielt keine große Rolle. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den man zur Kenntnis nehmen sollte auf Bundesebene, dass das tatsächlich eine Rolle spielt. Und wir haben das auch schon 2021 in Sachsen-Anhalt gesehen, als auch die AfD und die CDU sozusagen Kopf an Kopf gelaufen sind in der Landtagswahl gleichzeitig. Und dann Haseloff das ziemlich alleine rumgerissen hat, als Ministerpräsident sozusagen, genau so auf eine ähnliche Art und Weise, wie das jetzt unter Dietmar Woidke der Fall war. Also man kann daraus, glaube ich, Schlüsse ziehen, dass das Personal wichtig ist und nicht nur vielleicht der sozusagen Kanzlerkandidat, sondern so insgesamt, mit wem man so auch den Wahlkampf betreibt. Und die andere, ich meine, Sie haben es ja gerade erwähnt, dass die Umfragewerte für die SPD schlechter waren als dann jetzt das Ergebnis am Ende. Und das hat tatsächlich auch viel mit dem Wahlkampf zu tun. Also auf der einen Seite war Woidke enorm sichtbar. Der ist ja auf seine sogenannte Strohballentour gegangen und hat dann sozusagen bei den ganzen Volksfesten da gesessen und sozusagen mit den Leuten geredet direkt und wirklich unermüdlich, so wie wir das auch schon bei Kretschmer gesehen haben in Sachsen, und sich also sehr, sehr sichtbar gemacht. Und dann hat, glaube ich, auch noch eine Riesenrolle gespielt, dass er einfach innerhalb der SPD ja relativ weit in die konservative Richtung, in das konservative Lager sozusagen innerhalb der SPD gehört. Also sprich, ich würde das jetzt nicht so weit schieben, wie man das bei den Sozialdemokraten in Dänemark oder so sieht, aber das geht schon in so eine Richtung, wo er eben einen sehr, sehr vergleichsweise harten Kurs Richtung Migration und so weiter auch betreibt, der weitergeht als der Bundes-SPD und dadurch natürlich auch näher am Wahlvolk in Brandenburg dran war. Also man hat, glaube ich, schon das Gefühl, wenn er zum Beispiel sagt, dass die Grenzen in Brandenburg sozusagen Flüchtlinge abweisen sollen dürfen, das kann er natürlich nicht da direkt entscheiden, aber das hat er zum Beispiel sehr, sehr stark betont, dann ist er schon fast bei der CDU quasi im Sinne von seiner Politik, die er da anbietet. Und das hat, glaube ich, auch nochmal viele überzeugt, dass man vielleicht auch mit ihm da irgendwie in diesen wichtigen Punkten was erreichen kann.
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Das war bei Kretschmer so, das war bei Woidke jetzt so. Ich erinnere das auch bei Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Das sind Ministerpräsidenten, die haben einen Wahlkampf gemacht, der so bundesweit gar nicht so sichtbar war, weil die genau das gemacht haben. Also ich Vereinsfeste, Grillfeste, Bürgerforen und so dabei waren. Kann das eine Strategie sein für die SPD, dass jetzt irgendwie Olaf Scholz, mag es ja auch gern, diese Bürgersprechstunden zu machen. Also muss der jetzt durchs Land reisen, die nächsten 12, 13 Monate, ja, 13 ist gar nicht mehr, also das nächste Jahr, und versuchen, im direkten Kontakt mit den Bürgern zu punkten, weil im indirekten Kontakt über die Medien funktioniert das ja offensichtlich nicht.
Nee, das glaube ich auch, aber ich weiß eben auch nicht, genau, ich habe ihn auch, um ehrlich zu sein, noch nie sozusagen live in so einem Bürgerdialog erlebt, aber höre immer mal wieder, dass das besser ankommt, als dass er sozusagen Absolut. Über die Medien ankommt. Und auch gerade diese Geduld, mit der er auch Sachen erklärt, sich nicht aufregen lässt und so weiter, das kommt, glaube ich, schon auch bei den Wählern an. Man sieht auch an den Politikern, die beliebt sind, das sind ja keine Demagogen, das sind ja keine Leute, die irgendwie da feurige Reden halten oder so, auch bei Boris Pistorius, das sind ja pragmatische Menschen, die quasi deshalb ankommen, weil sie irgendwie ruhig Lösungen anbieten. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der irgendwie so ein bisschen beruhigend wirkt in der ganzen aufgeheizten Stimmung, die wir gerade haben. Ja, aber ob sozusagen Olaf Scholz da jetzt genug Persönlichkeit mitbringt, um das durchzuziehen, wie das halt die Landesväter in ihren jeweiligen Ländern können. Ich meine, da kann man ja auch eben die Bundespolitik ausspielen gegen die eigene Politik, und das funktioniert natürlich nicht, wenn man sich auf die eigene sozusagen Regierungsgeschichte verweisen muss, die Leute ja im Moment ziemlich abstößt. Also man kann ja quasi dann nicht sagen, okay, die machen in Berlin das und das, aber hier in Brandenburg oder hier in Sachsen oder hier in Thüringen machen wir das anders. Das funktioniert ja als Strategie nicht. Von daher weiß ich auch nicht, ob man jetzt nur durchs Land reisen kann und sagen kann, ich biete jetzt was völlig Neues an. In dem Sinne fragen sich dann die Leute, okay, warum hast du das die letzten 4 Jahre nicht gemacht? Oder man sagt, okay, es geht so weiter, und das wollen die Leute ja auch nicht hören. Also ich weiß es nicht. Ich würde schon denken, dass die SPD da ziemlich drastisch umlenken müsste, um die Leute irgendwie wieder zurückzugewinnen auf Bundesebene.
Man weiß gar nicht, wie das möglich sein sollte. Nochmal zu dem Bürgerdialog mit Olaf Scholz. Ich habe mehrere von ihm gesehen. Ich glaube, was die Leute da immer beeindruckt und was man halt im Fernsehen dann nicht so mitkriegt, ist, dass er wirklich auf jede Frage, die ihm ein Bürger stellt oder eine Bürgerin, eine Antwort weiß und dass er in den Themen halt so tief drin ist, was man ja oft bei Politikern und Politikerinnen gar nicht so unbedingt erwartet. Sie haben es angesprochen mit der Ampel. Woidke hat ja gerade immer noch zuletzt gesagt, das ist eine Landtagswahl, es geht um landespolitische Themen, die Ampel gibt uns nicht gerade Rückenwind, aber das war das nicht das Entscheidende. Das würde ich gerne mal Ihre Einschätzung wissen bei diesen drei Wahlen. Wie hoch war denn dieser Ampelfaktor eigentlich tatsächlich? Weil wir stellen ja fest, Brandenburg ist dann die SPD, trotz des schlechten Ergebnisses auf Bundesebene vorne. In Sachsen war es die CDU. Und in Thüringen ist einen klaren Trend zu erkennen, außer dass die AfD überall zulegt, was sie aber ja auch in westdeutschen Ländern machen würde, wenn da Wahlen wäre. So einen richtig klaren Ampeltrend kann man nicht erkennen, außer dass natürlich die FDP praktisch jetzt nicht mehr einzeln aufgeführt wird, sondern bei den sonstigen Parteien. Ansonsten muss man ja sagen, die Grünen waren ja in diesen drei Bundesländern noch nie besonders stark, auch wenn sie zuletzt in Brandenburg in der Regierung waren.
Die waren in Sachsen auch in der Regierung und in Thüringen zumindest im Landtag. Also das ist schon ein heftiger Abstieg auch nochmal bei den Grünen. Weil die auch tatsächlich, also man hat das von Kretschmer auch immer wieder gehört, der war fast erleichtert am Ende, dass es sozusagen für eine Weiterführung der Koalition nicht gereicht hat. Das habe ich in Sachsen immer wieder gehört tatsächlich, dass die Leute gesagt haben, Kretschmer ja, aber wie kriegen wir das jetzt wahltaktisch hin, ohne dass er wieder mit den Grünen sozusagen koaliert. Also das ist schon ein Riesenfaktor gewesen, gerade bei den Grünen. Bei der FDP, das finde ich tatsächlich interessant, weil die ja versuchen, ziemlich viele Themen anzusprechen, die eigentlich ziemlich populär sind, also Sprichwort Immigration und so weiter, aber irgendwie damit nicht durchkommen, weil sie eben, glaube ich, immer so ein bisschen als die Partei wahrgenommen werden, die eben einfach irgendwie mitmacht und deshalb, glaube ich, kein eigenes Profil so richtig aufbauen können. Und die Leute, die diese Themen wollen, gehen dann eben tatsächlich entweder zur CDU oder gleich zur AfD quasi. Aber was die Ampel angeht, ich glaube, das spielt schon eine Rolle, weil sich sowohl Kretschmer als auch Woidke ja explizit und bewusst von der Bundespolitik abgegrenzt haben. Also die haben beide ja gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier nicht unbedingt vom Bund sozusagen Unterstützung. Kretschmer ist mit Söder rumgezogen und haben quasi so eine Art Doppelakt abgezogen, der wohl ganz gut angekommen ist, so. Der eine ruhig und erklärend, der andere populistisch und bayerisch. Und von daher hat das sozusagen auch irgendwie als Gegenmodell natürlich funktioniert. Und außerdem ist ja die Partei auch in der Opposition und damit kann man das relativ leicht betreiben. Und was Woidke angeht, der hätte ja nicht deutlicher sagen können, dass er sozusagen mit dem Kurs der Bundes-SPD nicht übereinstimmt, wenn man explizit sagt, ich bin manchmal ganz froh, war, glaube ich, das Zitat, dass man hier aus Berlin eine Weile nichts hört und dann im Endeffekt Scholz versucht, aus dem Wahlkampf rauszuhalten, obwohl er ja selber in Brandenburg wohnt. Also der hätte auch nicht deutlicher sagen können, es geht hier nicht um die Ampel, sondern ganz im Gegenteil, wenn ihr einen Kurswechsel wollt, könnt ihr auch über meine SPD sagen, dass ihr euch eine andere SPD wünscht. Also so ist das, glaube ich, auch bei vielen Leuten tatsächlich angekommen, die gesagt haben, okay, ich würde jetzt nicht sozusagen auf Bundesebene für die SPD stimmen, aber ich stimme hier für Woidke. Und der hat ja auch direkt, also wenn man sich die Wahlplakate anguckt, die waren so, also mich hat das wirklich überrascht. Ich wohne, wie gesagt, in Großbritannien und fahre immer mal nur durch Brandenburg, wenn ich da zu tun habe. Und die Wahlplakate waren ja tatsächlich, wer Woidke will, wählt SPD. Also so ungefähr so, okay, ihr mögt die Partei nicht mögen, aber wenn ihr mich weiter behalten wollt, dann müsst ihr halt. Also ich meine, man kann ja nicht seltsamer eigentlich Wahlkampf machen, als so sozusagen zu sagen, wählt mich trotz meiner Partei, war, glaube ich, die Nachricht, die da auch bei den Leuten ankam. Und von daher hat auf jeden Fall die Ampel und die Unzufriedenheit mit der Ampel da reingespielt.
Letztendlich war das gleiche Prinzip, was Olaf Scholz, Sie erinnern sich an die Plakate 2021, wo ja praktisch nur dieser große Kopf von Olaf Scholz plakatiert wurde. Wo der aber ähnliche weiß ich nicht, aber viel bessere Beliebtheitswerte hatte als heute und natürlich dann die SPD mit nach oben gezogen hat. Wir müssen das einmal abräumen. Ich halte es für praktisch ausgeschlossen, dass die SPD den Kanzlerkandidaten nochmal wechselt und dann noch Boris Pistorius macht. Neulich hat Manfred Göllner, der Chef von Forsa, in diesem Podcast auch gesagt, man dürfe sich da auch nichts vormachen. Der hätte gute Werte als Verteidigungsminister, was damit zusammenhänge, dass seine Vorgängerin eben grottenschlechte Werte hätte und im Vergleich er natürlich dann sehr gut aussieht. Und die Werte von Boris Pistorius, die persönlichen Beliebtheitswerte, müssten, wenn er Kanzlerkandidat wäre, nicht so sein wie jetzt. Aber die Frage, ist für Sie vorstellbar, dass ernsthaft die SPD mit einem Kanzler Scholz die Legislaturperiode zu Ende bringt, aber mit einem Kanzlerkandidat Boris Pistorius ins Rennen geht?
Naja, für die Partei geht es im Endeffekt ums Ganze. Und da muss man sich schon intern überlegen, sozusagen, ob selbst so ein drastischer Move sozusagen richtig wäre. Zumal man damit ja gerade mit dieser, mit der Extremheit dieses Schachzugs quasi ja sagen könnte, okay, wir haben jetzt wirklich gemerkt, dass hier irgendwas komplett anders laufen muss. Und man zeigt damit ja überdeutlich an, dass es damit nicht weitergeht. Man kann das, glaube ich, auch anders machen, indem man einfach irgendwo so anderweitig auch das Personal etwas austauscht. Also Sprichwort Saskia Esken, die ja immer wieder auftaucht, auch in der internen SPD-Debatte sozusagen, wo ja zum Teil Talkshow-Verbote gefordert worden sind und so weiter von den eigenen Kollegen. Aber auch diese Statistiken sehen eben auch nicht gut aus, wenn dann in Umfragen rauskommt, dass 3/4 der SPD-Mitglieder sozusagen auch Scholz nicht wollen. Und das zeigt eben auch so eine innere Zerstrittenheit, die, glaube ich, auch die Leute wieder an die Ampel erinnert und vielleicht auch nicht noch dazu quasi kommt zu der Unzufriedenheit mit der Ampel, dass man also das Gefühl hat, selbst in der SPD ist nicht ganz klar, wo es hingehen soll. Also man muss auf irgendeine Art und Weise, ob das über Personal oder die Programmatik oder die Rhetorik oder die Wahlkampfstrategie ist, anzeigen, dass die SPD einen anderen Kurs einschlagen wird, als sie das im Moment getan hat. Und sie muss sich irgendwie profilieren und eben nicht sozusagen sagen, wir machen dann einfach so weiter wie bisher, weil das geht, glaube ich, schief. Und ob man das jetzt sozusagen über den Kanzlerkandidaten direkt macht und den Austausch, das wäre natürlich wirklich eine bemerkenswerte Entscheidung. Oder ob man das darüber macht, dass man quasi anderswo mit einem anderen Team vielleicht antritt und ganz anderen sozusagen Messages dann auch antritt. Und das hat ja Olaf Scholz auch schon mehrfach hingekriegt, solche Kehrtwenden bei bestimmten Themen zu machen. Von daher kann ich mir das auch vorstellen, aber ich glaube, das wäre ein schwierigerer Weg, als das unter Umständen mit einem anderen Kandidaten der Fall wäre.
Aber auch ein Weg, der natürlich von tiefer Undankbarkeit und natürlich einer Dramatik gepflastert wäre, die wie ein Geschenk wäre für die CDU, ne? Also das ist ja eine andere Situation, glaube ich, wie in den USA. Man kann das, glaube ich, nicht vergleichen. Man kann Olaf Scholz nicht mit Joe Biden vergleichen. Und Boris Pistorius würde man, glaube ich, auch nicht gerecht werden, wenn man sagen würde, der ist so eine Art Kamala Harris. Weil wir erinnern uns daran, dass Kamala Harris eigentlich eine Notlösung war bis vor kurzem. Und alle gesagt haben, die kann es eigentlich gar nicht, selbst als Vizepräsidentin nicht. Ein Blick, würde mich interessieren, Ihr Blick auf Friedrich Merz hat ja kurz vor der Wahl in Brandenburg, und das weiß nicht, ob das geplant war, es sah geplant aus, vielleicht war es auch nicht, aber kurz vor der Wahl in Brandenburg gesagt, zusammen mit Markus Söder, der Merz ist der Kanzlerkandidat. Nun ist die Wahl in Brandenburg und man muss sagen, die CDU hat da ja auch nochmal verloren. Das, bei dem, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, die SPD ist ja nicht nur wieder stärkste Partei geworden, sondern sie hat nochmal 5 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl gehabt. Was bedeutet das jetzt für den Start von Friedrich Merz als Kanzlerkandidat?
Also das würde ich nicht zu hoch hängen, da sind viele taktische Wähler dabei, zumal Kretschmer von der CDU den CDU-Wählern in Brandenburg gesagt hat, wählt Voigtke. Ja. Das ist ja auch bei der Brandenburg-CDU nicht so gut angekommen, aber da sind viele, also man sieht das auch an der Wählerwanderung tatsächlich, das hat dann doch das Zünglein an der Waage ausgemacht, dass eben auch CDU-Leute dann gesagt haben. Ich habe es auch mehrfach gehört. Ich habe selbst von einem CDU-Bürgermeister gehört, das durfte ich dann aber nicht öffentlich schreiben, dass er diesmal SPD wählt, obwohl er selber in der CDU ist, weil er gesagt hat, er macht jetzt einfach, was notwendig ist, um irgendwie diese Regierung zu erhalten. Von daher, das würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Bundessituation übertragen wollen. Was aber schon stimmt, ist, dass die CDU quasi, sage ich jetzt mal, das natürliche Sammelbecken für die Leute wäre, die eine konservativere Politik haben wollen, ohne gleich nach ganz rechts außen zu wollen. Und dass auch dieses Vakuum, was Angela Merkel rechts von der Mitte hinterlassen hat, indem sie die Partei so weit Richtung Mitte, beziehungsweise ich würde sogar argumentieren, in vielerlei Hinsicht links von die Mitte gerückt hat, dass das wieder zu füllen ist. Und Merz hat das, glaube ich, erkannt und sein Team hat das auch erkannt und versucht auch mit einer entsprechenden Wahlkampftaktik da jetzt sozusagen reinzugehen. Aber wie ja bekannt ist, es wurde ja auch oftmals schon so geschrieben, hat die CDU nun mal ein Merz-Problem in der Hinsicht, dass er eben als Person nicht besonders beliebt ist und gut ankommt bei den Leuten. Und da ist, glaube ich, eher anzusetzen quasi, wie kommt man trotz Merz da drauf sozusagen die Leute in eine Richtung zurückzuholen, die eigentlich der natürliche Anlaufpunkt für viele wäre, die jetzt mit der, also denen die aktuelle Koalition zu weit links ist und denen auch Merkel zu weit links war damals.
Und Sie haben es ja vorhin, fand ich sehr gut beschrieben, dass es schon so eine Sehnsucht danach gibt nach Landesvätern, nach Menschen, Führungspersonen, denen man gern zuhört, denen man vertraut, die einen auch mitnehmen. Da haben wir jetzt die komische Situation, dass da mit Friedrich Merz und Olaf Scholz zwei antreten, ja, wo man sagen würde, da würde ich fast noch sagen, ist fast noch Scholz der Empathischere. Und das heißt ja dann gar nichts. Also das ist doch eigentlich, was die Personalauswahl anbelangt für die Parteien, ist nicht die Ideallösung, oder? Es ist eine, nee, die man
das habe ich auch schon, ne? Habe ich auch schon 2021 mehrfach gesagt, dass das also quasi die Parteien da immer noch viel, viel zu wenig drauf schauen, sozusagen, wen sie da eigentlich vorschicken, weil das tatsächlich ja parteiintern mit sozusagen Strukturen, mit Lagern, mit Machtbasen und so weiter zu tun hat. Mit Söder zum Beispiel, das fand ich tatsächlich interessant, weil im Endeffekt hat ja die CDU, CSU nur zweimal in ihrer Geschichte einen CSU-Kandidaten vorgeschickt mit Stoiber, ich glaube, es war 2002, und dann mit Strauß. Und bei beiden wusste man nach, oder hat man zumindest vermuten können von den Umfragen her, dass das sowieso nichts wird. Also hat man es mal sozusagen kurz der CSU überlassen, aber man ist eigentlich nicht willens, in der CDU die Macht gen Süden abzugeben, potenziell für 8, 12, 16 Jahre sozusagen, und der Kurs wird dann von unten diktiert. Und dass man sich, also ich habe einige Umfragen gesehen damals, als es sozusagen zwischen Söder und Laschet hin und her ging, da haben die Leute sozusagen gesagt, mit Laschet waren es so, keine Ahnung, 20% am Anfang, die haben ja dann am Ende trotzdem noch 25 bekommen, aber es war relativ niedrig. Und Söder hätte fast doppelt so viel bekommen, da waren die Umfragen immer so bei, keine Ahnung, 38%, 39%, 40%. Und das spielt offenbar, also die Wahl eigentlich zu gewinnen, ist nicht unbedingt sozusagen ganz oben auf der Liste der Prioritäten, wenn man sich nach Personal sozusagen umschaut. Und das ist, glaube ich, was, wo sich die Parteien einfach dran gewöhnen müssen, dass das eine riesige Rolle spielt, gerade in Zeiten, wo die Leute sich nach mehr Rücksicherung sehen, nach mehr Authentizität, einfach nach Glaubwürdigkeit. Und das muss auch nicht laut und bombastisch à la Trump sein, sondern kann eben auch ein ruhiger Pragmatiker wie Pistorius sein, der eben sozusagen einfach besser ankommt bei den Leuten. Und das ist nicht unbedingt als Populismus zu verstehen, sondern einfach als eine gewisse Glaubwürdigkeit und vielleicht auch eine Abkehr von dieser Professionalisierung der Politik.
Und das sieht man ja auch bei dem Woidke. Der Woidke ist ja das Gegenteil von einem Lautsprecher. Der ist ja eher so vom Naturell her sehr, sehr nüchtern, sehr sachlich, kennt sich auch in den Themen aus. Also ist vielleicht gar nicht so weit von Olaf Scholz entfernt, aber dann doch wieder. Ich habe Scholz vor gut 10 Tagen in Berlin getroffen und natürlich auch auf die Wahlkampfstrategie angesprochen. Und da kam jetzt, fand ich so, also natürlich schon damals, obwohl es noch nicht feststand, Friedrich Merz ist sein Lieblingsgegner. Warum? Weil noch nie ein Politiker Bundeskanzler geworden ist, der gar keine Regierungserfahrung hatte. Das ist sozusagen das Hauptthema, worauf die SPD setzt. Und dann sagte Scholz aber auch etwas, was ich interessant fand, dass in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, es immer Dreierkonstellationen geben wird oder sehr oft. Und dann werde sich das, was wir jetzt erleben, daran werde sich nichts ändern, auch wenn der Kanzler ein anderer sei. Wie sehen Sie darauf?
Na, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die SPD ein Stückchen weiter Richtung Mitte rückt mit ihrer Politik, und darauf läuft es ja im Moment zum Beispiel beim Thema Migration hinaus, wenn Scholz auch Abschiebungen im großen Stil fordert und so weiter. Das klingt ja doch ziemlich anders als der Sound des Koalitionsvertrages noch klang. Dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn die ein paar Wähler wieder zurückholen, dass es irgendwie für eine große Koalition reicht, und das scheint mir auch, die Töne aus der CDU scheinen mir auch so zu sein, weil die ja beide das Problem haben, wenn man wieder mit den Grünen zusammenarbeitet, die jetzt wirklich zur Projektionsfläche geworden sind bei den Wählern, die mit der Ampelpolitik und insgesamt mit sozusagen einer links-grünen Regierung unzufrieden sind. Das scheint sich auf die Grünen niederzuschlagen. Also beide werden, glaube ich, schon irgendwie versucht, sage ich jetzt mal, ohne die Grünen zu regieren. Und wenn das möglich wäre mit einer sozusagen großen Koalition, in Anführungszeichen, die vielleicht auch gar nicht mehr so groß ist, wenn es überhaupt dafür reicht. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass sozusagen da auch Druck gemacht wird auf die SPD, um zu sagen, wenn ihr wieder mitregieren wollt zumindest, dann schiebt euch doch ein Stück weit Richtung dänische Sozialdemokraten, und dann könnte das sozusagen zu einer konservativen, im sozialen Sinne konservativen Großkoalition irgendwie auch reichen. Also das würde ich nicht unbedingt unterschreiben, dass es jetzt unbedingt eine Dreierkoalition mhm. sein muss. Zumal das vielleicht unter Umständen bei der FDP auch gar nicht mehr dafür ausreicht. Und dann hat man ja nochmal eine ganz andere Situation, wo dann auch unter Umständen weniger Parteien einfach insgesamt von den großen Parteien vertreten sind.
Und man weiß ja nicht, ob das BSW so stark in den Bundestag kommt. Im Moment sieht es gar nicht so aus, wie es jetzt zuletzt in Ostdeutschland war. Sie haben es vorhin gesagt, Sie leben und arbeiten in Großbritannien. Und da würde mich natürlich interessieren, wie der Blick von Großbritannien eigentlich auf die Entwicklung in Deutschland ist. Ich habe gesehen, dass vor der Wahl in Brandenburg tatsächlich auch, glaube ich, die New York Times über die Wahl in Brandenburg berichtet hatte, als, ich glaube, Schicksalswahl, so weit gehen die nicht. Die sind die Kollegen, da kann man auch übrigens viel von lernen, die Kollegen in den USA und in Großbritannien sind zum Teil bei den Qualitätsmedien deutlich nüchterner als wir in Deutschland. Also bei uns ist ja immer 1 oder 0, schwarz oder weiß, das ist nicht so, aber es war schon Interesse da, auch weil natürlich, Sie haben es vorhin gesagt, Olaf Scholz, der Kanzler, in Brandenburg lebt und sogar darüber nachdenkt. Das hat mich neulich überrascht, ob er da auch bleibt, wenn er nicht mehr Kanzler ist, wo natürlich wir Hamburger immer dachten, dann zieht er selbstverständlich in seine Wohnung nach Hamburg. Macht er vielleicht gar nicht. Wie wird aus Großbritannien in Richtung Deutschland geguckt, was hier passiert?
Ich glaube, man hatte sich erhofft irgendwie, dass durch die neue Labour-Regierung hier unter Keir Starmer ja sozusagen ein ähnlich denkender Premier an der Macht ist, der dann vielleicht wieder die Brexit-Wogen etwas schließen kann zusammen mit Scholz. Und das war ja auch eine seiner ersten Amtshandlungen sozusagen, Keir Starmer, dass er erstmal sich mit Scholz getroffen hat auch und mit ihm geredet hat. Also darauf hat man schon geguckt quasi, was wird das jetzt? Kann dann Deutschland und Großbritannien wieder entweder über die EU oder direkt bilateral quasi wieder die Wogen etwas glätten, was den ja wirklich teilweise Zusammenbruch der Beziehungen nach Brexit mhm. erstmal angeht. Ich meine, es hatte sich jetzt schon wieder ein bisschen gelegt durch die Ukraine, da hat man dann doch irgendwie festgestellt, dass man gar nicht so weit vielleicht voneinander entfernt ist, wenn es um die großen weltweiten politischen Themen sozusagen geht, aber da lag jetzt quasi der Fokus drauf, dass man geguckt hat. Und jetzt macht eben diese Unsicherheit, bleibt denn diese Regierung jetzt so oder ändert sich das dann wieder? So ein bisschen die Runden gerade in der sozusagen linkeren Presse, dass man quasi darauf guckt und sagt, beim Guardian oder so, dass das unter Umständen dann doch ein schwierigeres Verhältnis wieder wird zwischen Deutschland und Großbritannien, wenn sich die Regierung wieder ändert. Auf der anderen Seite war aber hier auch 2021 ziemlich auch eine gewisse Konsternation da, weil man das Gefühl hatte, das ist eine komplett antibritisch, aber jedenfalls nicht auf Großbritannien guckende Regierung ist. Weil zum Beispiel hat ja Olaf Scholz mal diesen berühmten Essay im Foreign Policy geschrieben, wo die sozusagen Strategiepolitik hingehen soll, und da fand Großbritannien eigentlich sehr, sehr wenig oder sogar gar keine, weiß ich nicht mehr genau, sozusagen ja Meldung in diesem Artikel, wo man sich dann schon fragt, das ist eine von zwei Atommächten auf dem Kontinent und da wird trotzdem irgendwie nicht so richtig ernsthaft drauf geschaut, wie man mit Großbritannien sozusagen weiter zusammenarbeiten kann. Also das steht immer so ein bisschen im Raum, was das sozusagen bedeutet. Und dann gibt es tatsächlich sowohl in der britischen als auch in der amerikanischen Presse ja zum Teil ruhigere Töne, weil es eben nicht die eigene Politik ist, aber auch immer so eine gewisse Schadenfreude, die dann auch mitschwingt. Also das kriegt man gerade so auf der sozusagen konservativen Ebene, also sprich so im Telegraph oder so, dann doch mit, dass da auch immer so eine gewisse Haha, bei denen geht's auch nicht besser, sozusagen Schadenfreude mitschwingt, und das ist schon auch ein Riesenthema in den amerikanischen und in den deutschen Medien auch, dass man so ein bisschen beruhigt ist fast, dass es in Deutschland auch nicht so langweilig und stabil weitergeht sozusagen, wie es immer aussah lange.
Das ist ja auch immer das Argument, was Scholz auch bringt und auch andere Politiker, die sagen, naja, wenn wir von einem Rechtsruck in Deutschland sprechen, das ist die normale Entwicklung eigentlich in allen Ländern. Also das ist jetzt nichts. In Deutschland guckt man halt immer nur besonders drauf wegen der Geschichte, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und das sieht man auch extrem in dem Interesse jetzt. Also als die Wahlen in Sachsen und Thüringen waren, habe ich die nächsten 2 Wochen nichts anderes gemacht, als sozusagen in den internationalen Medien zu versuchen zu erklären, was da vor sich gegangen ist. So viel Interesse. Ich meine, die Leute wussten nicht mal, dass es überhaupt Landtagswahlen gibt und wie das deutsche System funktioniert. Da muss man erstmal anfangen zu erklären, dass es hier um Landtage und um sozusagen regionale Parlamente geht und so weiter. Aber das Interesse war wirklich enorm. Ich meine, Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, die New York Times hat nicht nur jetzt berichtet, sondern die hatte damals so einen riesen bebilderten Feature-Artikel über Görlitz an der polnischen Grenze in Sachsen auch gemacht. Also da war wirklich ein Rieseninteresse da. Und ich war ja auch bei der BBC und im amerikanischen Fernsehen überall unterwegs und habe irgendwie über Städte und Orte in Brandenburg und Sachsen geredet, wo, wie gesagt, die noch nie irgendwie, wo ich nicht mal wusste, ob es dafür irgendwie englische Begriffe gibt oder so. Also was man dann auch so alles erstmal erklären musste. Aber das Interesse war doch enorm. Das hat natürlich viel mit der Geschichte zu tun. Also die Schlagzeile ist dann immer das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, gibt es wieder eine rechtsradikale Partei hat sozusagen eine Wahl gewonnen in Deutschland, und das ist immer so der Headliner sozusagen.
Und da gab es, glaube ich, auch, ich weiß den Namen, fällt mir nichts ein, einen amerikanischen Politologen oder was, ein britischer Politologe, der die These vertreten hat, ich habe es, glaube ich, in der NZZ gelesen, Leute, ihr werdet die AfD nicht entzaubern können, wenn ihr sie nicht irgendwann mal mitregieren lasst. So. Und das Risiko sei halt, wenn man sie jetzt nicht mitregieren lässt in irgendeiner Konstellation, dass dann bei der nächsten Wahl in 5 Jahren sie vielleicht gar nicht mehr braucht, um mitzuregieren. Wie sehen Sie darauf, auf die Frage Umgang mit der AfD? Also einerseits diese komplette Ächtung oder eben tatsächlich irgendwann mal, wenn das denn nun Wählerwelle ist und wenn die Leute mit der Demokratie so unzufrieden sind und dann auch noch spüren, dass selbst wenn eine Partei eine Wahl gewinnt, sie nicht an der Regierung beteiligt wird, dadurch wird ja die Unzufriedenheit mit den demokratischen Prinzipien nicht gerade steigen.
Das ist auf jeden Fall so. Ich bin gerade aus Norwegen zurückgekommen, weil ich da was gemacht habe, und habe mich da auch mit den Leuten darüber unterhalten, weil die haben einen ähnlichen Umgang oder eine ähnliche Debatte gehabt mit ihrer rechtsradikalen Partei. Die haben gesagt, die haben die aber damals eingebunden, als die noch relativ klein war. Und die ist jetzt sozusagen irgendwie schon ein Teil der politischen Landschaft, was natürlich in Deutschland den Leuten irgendwie so als Schauer den Rücken runterlaufen würde. Aber es ist, hat eben dazu geführt, dass sich die Partei, wie man immer so schön jetzt sagt, so vermelonisiert hat, also auch so ein bisschen konservativer geworden ist und eben, ja, wenn sie mitmachen will, eben entsprechend Kompromisse machen muss und dadurch weiter in die Mitte gezogen ist. Aber es gibt auch andere Gegenbeispiele, wo das eben nicht der Fall ist. Und ich glaube, wir haben jetzt mit der AfD einfach so lange, dass diese Partei ausgegrenzt ist, die Leute immer weiter da in die Richtung gelaufen sind und wir jetzt einen Punkt erreicht haben, wo man eben sagen kann, man lässt sie dann jetzt nicht mehr mitregieren, sondern also gerade in Thüringen, wo sie eben die Wahl gewonnen hat, kann man ja nicht sagen, man stellt sich dann jetzt irgendwie als CDU, sagen wir mal, die würden eine Koalition erwägen, dann könnten die sich ja nicht hinstellen und sagen, oh, wir wollen aber trotzdem den Ministerpräsidenten stellen oder
entscheiden. Genau, da ist sozusagen der Zeitpunkt schon verpasst worden, ne? Irgendwie einzuhegen, genau.
Naja, und ich glaube, selbst wenn sie die zweite Partei sind, haben sie ja trotzdem alle Hebel in der Hand. Im Endeffekt ist es ja keine schlechte Situation für die größte sozusagen Oppositionspartei zu sein und gerade in Brandenburg eben auch mit einer Sperrminorität. Und da kann man ja dann auch relativ viel bewirken. Also für die spielt das ja jetzt nicht unbedingt eine Rolle, dass sie in der Regierung sein müssen. Und von daher, wenn man sie jetzt drinnen haben wollte, wäre das für die natürlich eine Möglichkeit, dann wirklich alle möglichen Forderungen zu stellen. Und da würde dann nicht mehr viel von dem ursprünglichen Programm bei rauskommen, glaube ich. Und man hat das ja selbst, diese berühmte 1924er-Wahl, die jetzt neuerdings überall rausgekramt wird, in der, also in Thüringen, um es kurz zu erklären, eigentlich auch die Nazi-Partei verboten war, wie überall in Deutschland, weil Hitler gerade den Putsch gemacht hatte 1923. Und aber trotzdem 7 völkische beziehungsweise nationalsozialistische Kandidaten als eigene Kandidaten beziehungsweise unter einem anderen Namen angetreten sind und reingewählt worden sind. Es waren nur 7. Aber das konservative Bündnis brauchte eben noch ein paar Stimmen, um über die Mehrheit rüberzukommen. Und selbst diese 7 Kandidaten haben es dann erwürgt, im Gegenzug quasi für ihre Kooperation, dass die NSDAP wieder legalisiert worden ist oder erlaubt worden ist in Thüringen. Und das zeigt ja schon an, selbst auf so einer kleinen Ebene quasi, wie viel Macht und wie viel Hebel man dann hat, wenn man eben zur Regierung herangezogen wird, aber das eigentlich nicht nötig hat, weil man ja auch in Opposition sitzen könnte und sagen könnte, pff, dann mach doch weiter so und irgendwann werden wir dann schon groß genug. Also ich weiß nicht, was da jetzt die Antwort ist. Jetzt habe ich ziemlich lange geredet, ohne hier irgendwie konkret zu sagen, was ich jetzt machen würde.
Sie haben es ja schon gar nicht gesagt. Der Zeitpunkt ist überschritten und wir haben ja eine Situation, wo andere rechte Parteien in Europa sagen, die AfD ist uns zu radikal. Mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben und wahrscheinlich sind die jetzt zu radikal, um sie zu beteiligen. Und jetzt kann man tatsächlich nur noch hoffen, dass sie nicht, also das Hoffen als Demokraten, nur hoffen, dass die nicht tatsächlich eines Tages mal die Mehrheit in einem Landtag bekommen, die absolute Mehrheit, weil sie dann allein regieren können. Aber weit entfernt sind sie davon nicht mehr.
Nee, und die Situation ist ja auch nochmal speziell in Deutschland, weil natürlich zum einen, wenn man sich als, sagen wir mal, französische rechtsradikale Partei oder auch die Peace-Partei in Polen gegen Deutschland abgrenzt und einen anti-deutschen Kurs fährt, also, da spielt natürlich auch wieder die Geschichte stark mit rein. Das stärkt ja dann auch das eigene Forum. Also wenn man sich da jetzt sozusagen zusammentut, das ist sowieso ein bisschen grenzwertig, wenn man mit nationalistischen Wählern quasi versucht umzugehen und dann in Polen oder in Frankreich eben einen antideutschen Kurs trägt und sagt, guck mal, die sagen jetzt wieder, dass die Leute in der SS keine Verbrecher waren. Das hat natürlich auch parteiintern, da spielt das auch eine Rolle, die Geschichte dort. Und was auch noch mit dazu kommt, ist, dass unsere Angst einfach als Deutsche mit einer Partei, die irgendwo rechts von den Konservativen quasi steht oder von der CDU, CSU steht. Wenn man da gleich von Anfang an, das ist ja 2013 schon bei der Gründung der AfD so gemacht worden, mit so Begriffen wie Faschisten, Nazis und so weiter hantiert, dann spielt irgendwann das für die Partei keine Rolle mehr, weil sie eh schon skandalisiert ist und da ist quasi kein Druck mehr da, sich irgendwie anzupassen, beziehungsweise sich ein Stück weit in die Mitte zu rücken, weil, wie gesagt, wenn man schon diese Professorenpartei in 2013 so bezeichnet, warum sollen die dann nicht auch so werden? Ich meine, die werden jetzt nicht, mit denen geht man jetzt nicht anders und aufgeheizter um, als man das damals gemacht hat. Und das gilt für viele Wähler natürlich auch, wenn man einmal so beschimpft worden ist. Dann sagt man nicht, okay, der mich gerade Nazi genannt hat, zu dem werde ich jetzt quasi zurückgehen und meine Stimme dort wieder abgeben. Also ich glaube, man kann das jetzt nur noch auf einem politischen Weg versuchen, weil ich glaube schon, dass die meisten Wähler nach wie vor einfach Lösungen für die Probleme haben wollen, die sie sehen und dass das jetzt nicht unbedingt so ist, dass sich tatsächlich dieses ganze Drittel der sozusagen Bevölkerung in den drei Bundesländern, die da jetzt gerade für die AfD gestimmt haben, jetzt extrem zu Nazis über die letzten 2 Jahre entwickelt hat. Ich glaube, das ist wirklich einfach eine Wutsache und eine Sache, wo sie anzeigen wollen, eben was ihnen wichtig ist.
Liebe Frau Heuer, die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen und ich fand, da ich mir das sagen darf, das sind so Erklärungen, die man mal gut versteht, warum das da so ist. Also gerade so als aus westdeutscher Sicht, wo man sich fragt, wie kann das sein? Aber ich habe deutlich mehr verstanden jetzt, wie in Ostdeutschland, warum die Wahlen in Ostdeutschland schon ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Sie müssen natürlich am Ende noch die Frage beantworten, an welchem Buch Sie gerade arbeiten. Ich habe gesagt, Sie haben das Buch über die Geschichte der DDR gemacht, dann eins über das Kaiserreich. Was kommt jetzt?
Weimar. Und
Okay.
deshalb auch die Anspielung auf die
Okay.
1924er Wahl.
Ah,
Also es geht
okay.
um die Stadt Weimar, aber zwischen den zwei Kriegen, weil meine Idee ist quasi, dass dort alle irgendwie dachten, hier geht das Bessere, das neue Deutschland los in Weimar, weil es ja für Zivilisation und Kultur stand und eben nicht preußisch ist. Und dann wird das aber auch die erste Stadt, in der die Nazis richtig
Genau.
sozusagen Zug finden und dort wieder sozusagen das kaputt machen, was die Leute versucht haben, irgendwie 1919 aufzubauen. Also von daher ist es ein interessanter Brennpunkt für
Absolut.
was mit der Gesellschaft passiert ist.
Erscheint wann? Erscheint wann?
Hoffentlich irgendwann Ende nächsten Jahres, aber ich schreibe
Okay.
noch dran, deshalb mal schauen.
Vielen Dank. Nächste Woche in diesem Podcast, wenn mich nicht richtig täusche, wir kommen ja auf die US-Wahl, laufen wir drauf zu. Und das ist das erste Mal, ist dann Metin Hagverdi, einer der US-Spezialisten der SPD. Sprechen wir auch über Olaf Scholz, weil Metin Hagverdi Olaf Scholz auch sehr gut kennt aus der Hamburger Zeit. Aber wir sprechen natürlich auch darum, über die Wahl in den USA. Vielen Dank und liebe Grüße nach Großbritannien.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.